wieder bei euch zu sein. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für alle Gebete während meiner 14-tägigen Zwangspause im Krankenhaus. Aber es hat mir einfach auch gut getan und die Lungenentzündung ist zurück. Demnächst nochmal eine Kontrolluntersuchung, aber ich bin wieder voll fit da. Das Atmen fällt auch wieder leichter, alles besser. Vielen Dank für die Begleitung und die Hilfe. Psalm 23 war mir auch in den Tagen, wo ich da so alleine war, mit allen Untersuchungen und dann ein Trost, eine Hilfe. Schön war es, dass ich auf der Station meiner Tochter war, wo sie Krankenschwester ist und dass meine Frau auch nicht so weit hatte zu mir. Das war ja auch in Asbach auch ziemlich nah dabei. Aber es war einfach auch eine Zeit der Erfahrung, wo man Gott auch als Helfer, als Freund, eben auch jemanden erlebte, der in den schwierigen Situationen hindurchhilft. Das ist ja nicht immer so ganz einfach. Ein holländischer Evangelist, der in den 60er Jahren hier in Deutschland gewirkt hat, Leo Pachmann, er war bei Jugend für Christus und derjenige erzählte immer in seinem Lebensbericht, seinem Lebenszeugnis, dass er eine wunderbare Erfahrung gemacht hat als Schüler in der Grundschule. Da war er dann jemand, der vom Wuchs sehr klein war und schmal. Und er wurde immer von seinen Klassenkameraden so fürchterlich geärgert. Wir sprechen heute dann von Mobbing. Ja, den Begriff gab es damals noch nicht. Und es ging so weit, dass er sein Butterbrot abgeben musste in der Pause an die Mitschüler. Die sagten, komm, lass mal rüberwachsen. Ne, das ist so ein bisschen deine Sache. Und er saß auch alleine in einer Schulbank. Alle anderen saßen immer zu zweit und er war ganz alleine und er hatte es nicht leicht. Und dann eines Tages ging die Tür auf, der Rektor der Schule kam rein und brachte einen neuen Schüler mit, guckte sich um und sah nur einen freien Platz dann bei Leo und setzte den neuen Schüler dorthin. Das Besondere war, er war ein Kopf größer als alle anderen. Er war auch der Stärkste, das sah man sofort. Und die beiden haben sich angefreundet. Und schlagartig hat sich dann für Leo das Leben geändert. Er musste kein Butterbrot mehr abgeben. Man bot ihm welches an. Ja, das ist also die Verkehrung der Tatsachen. Ne? Nur durch einen besonderen Freund. Und ich denke, wenn ich so den Psalm 23 lese und was David sich so dabei gedacht hat, dass David da auch von spricht. Von einem ganz persönlichen Bezug zu einem Freund, der ihm hilft. Und er spricht von Gott. Der Herr ist mein Hirte. Er, David hat dieses Loblied geschrieben, ein Lied über Jahwe. Gott hat ja verschiedene Namen im Alten Testament. El Shaddai, der Allmächtige, Elohim, Adonai, Jahwe. Und David schrieb ein Lied, ein Loblied über Jahwe als Hirten. Übrigens ein sehr persönliches Loblied. Der Hirte ist nie der Feind der Herde, sondern ihr Freund und Beschützer. So wie Leo seinen Freund empfunden hat während der Schulzeit. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich werde nichts vermissen, heißt das wörtlich. Mir wird nichts fehlen, ich bleibe nicht unversorgt. Mir wird nichts mangeln. Wir werden noch später mal drüber nachdenken, weil nichts mangeln heißt nicht, ich habe alles im Überfluss. Ich habe alles, was ich mir wünsche. Es kommt immer alles so, wie ich das von Gott erbete. Mir wird aber nichts mangeln, heißt eigentlich mehr, aus der Sicht und der Perspektive Gottes geht es mir gut und ich werde versorgt. Mir wird an nichts fehlen, was von Gott aus wichtig ist. Nun hat dieser kleine Satz schon drei Aspekte in sich. Der Herr ist mein Hirte, könnte man so aufteilen. Der Herr ist mein Hirte. Punkt 1. Punkt 2. Der Herr ist mein Hirte. Und der dritte, logischerweise dann, der Herr ist mein Hirte. Also es geht um den Herrn und dass er mein Herr ist und mein Hirte. Und es geht um den Hirten. Und diesen drei Bereichen wollen wir uns heute Morgen ein wenig nähern. Es ist der Name des Bundesgottes, der hier angerufen wird, der hier beschrieben wird in dem Psalm. Und er wird am Anfang und am Ende des Psalms erwähnt, so als würde man sagen, es kommt darauf an, sich auf Gott, dem Bundesgott, zu verlassen, der zu dem steht, was er verheißen hat, der seine Verheißungen wahr macht, der nicht lügt und der zu den Prophetien, die er gegeben hat, auch steht. Als der Prophet Micha in seinem Buch geschrieben hat, Kapitel 5, dass der Messias in Bethlehem geboren wird, dann ist das genau in Erfüllung gegangen. Nicht in Nazareth, nicht in Jerusalem, nicht irgendwo, sondern wie der Prophet Micha es in Kapitel 5, Vers 1 dann auch darstellt. Und dann ist Gott hingegangen, dieser Bündnisgott, der immer Bündnisse geschlossen hat mit uns Menschen als Zeichen seiner Zuwendung und hat mit Abraham einen Bund geschlossen und hat gesagt, ich will dich zu einem großen Volk machen und ich gebe dir dieses Land zu ewigem Besitz. Und darüber hat man sich dann öfters auch lustig gemacht in den Zeiten, wo Israel eben weggeführt war und nicht in Israel lebte, in dem Land um Jerusalem herum. Und erst 1948 ist diese langfristige Verheißung Gottes wieder eingetroffen. Der Zionismus hatte im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert vergeblich gesucht, einen Ort zu finden, wo sie sich als Juden wiederfinden konnten. Aber Gott hat eine Verheißung gegeben. Und es konnte kein anderer Ort sein, als dieser Ort, eben wo wir heute den Staat Israel haben. Und 1948 kam es dann dort zu der Staatengründung. Weil wir einen Herrn haben, der zu seinen Verheißungen, zu seinen Äußerungen auch steht. Und dieser Bundesgott, der ist ein Hirte. So wird er uns beschrieben. Wer Hirte ist, der hat zu sagen. Denn wer nun glaubt, im Psalm 23 einen gefälligen Hirten zu finden, der auf unsere Wünsche eingeht, der irrt gewaltig. Es wird uns bei Gott gut gehen. Wir vermissen nichts, aber wir bekommen auch nicht alles, was wir uns wünschen. Wir haben so unsere Vorstellung für unser Leben. Als ich in der Schulausbildung war, da wollte ich gerne dann auf ein Aufbaugymnasium gehen. Und das schien auch alles zu klappen, bis in dem Moment, wo dann einfach die Schulleitung sagte, wir nehmen dich nicht. Die hatten ein Kontingent von ihrem eigenen Bundesland, wir waren Rheinland-Pfalz, das war Nordrhein-Westfalen. Und sie nahmen nur so und so viele von Rheinland-Pfalz auf und das war erfüllt. Und dann habe ich mich schon gefragt und habe auch Gott die Frage gestellt, warum? Lief doch alles so gut. Und eins kann ich natürlich heute eben zurückschauen sagen, wenn ich damals diesen Weg eingeschlagen hätte, dann würden wir uns heute nicht so sehen. Das dürfte ziemlich klar sein. Und von daher bin ich eigentlich wieder glücklich, wenn ich manchmal zurückschaue und sage, Gott, du hast mir nicht alles gegeben. Alles, was ich wollte. An Gesundheit, an Führung, an allem dies und jenem. Und das ist auch manchmal gut so. Manchmal sind unsere Beschränkungen, die wir haben, der Boden der zukünftigen Segnungen. Ich denke, jeder von uns hat so seinen persönlichen Part zu diesem Psalm. Mir wird nichts mangeln. Du bereitest meinen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Mein Bruder hatte sich mal daneben benommen. Eigentlich war das immer so mehr mein Part, aber er hatte es auch mal geschafft, sodass er direkt vor dem Abendessen an einen Sondertisch musste. Und dann hat mein Vater gebetet und dann hat mein Bruder gebetet. Und er betete den Satz aus Psalm 23: Und du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Dann durfte er wieder an den großen Tisch kommen. Jeder hat so seinen eigenen Zugang zu diesem Psalm. Aber er ist ja nicht nur eben in diesen Bereichen so wichtig. Ich denke, dass David hier so seine geistliche Erfahrung mit Gott wiedergegeben hat. Was er mit Gott erlebt hat. Er, der das Hirtenhandwerk, den Hirtenberuf sehr gut kannte. Und überhaupt, wenn man die Bibel liest, von Anfang an bis zum Schluss, haben wir es immer mit dem Hirten zu tun. Und der Oberhirte, das ist Jesus Christus selbst. Und er sieht uns als seine Schafe. Also es passt immer wieder. Aber wichtig ist, dass wir es mit einem Bundesgott zu tun haben, der zu seinen Verheißungen steht. Wenn ich diesen kurzen Satz schon sage, der Herr ist mein Hirte, dann ist schon darin auch mit eingebunden, es ist der Herr, der zu sagen hat, der, auf den es ankommt. Wir haben zurzeit in den deutschen Literatur und Zeitungen und Zeitschriften Blätterwald eine Diskussion, wie religiös sind die Deutschen eigentlich. Und die Kirchen haben eine eigene Studie herausgegeben, wo sie dann einfach sagen, die Menschen werden immer nicht religiöser. Aber man muss ein Stück da differenzieren. Ich glaube, dass die Menschen genauso religiös sind wie früher. Sie haben nur nicht mehr das Vertrauen in die Institution. Die Frage nach dem Sinn des Lebens, die Frage nach Gott, die Frage nach dem Schöpfer, die Frage, wo mein Leben hingeht, die Frage, was eigentlich der Sinn meines Lebens ist, der ist immer noch genauso vorhanden. Aber wir werden nicht den Menschen erreichen, indem wir ihnen eine große Institution zeigen, sondern wir werden den Menschen eigentlich nur mit Gott in Verbindung bringen, wenn sie an uns die Liebe Gottes erkennen und wenn sie an uns die Gemeinschaft haben, die wir untereinander und mit Gott haben, erkennen. Und wenn sie selbst bereit sind, eben Gott auch Herr in ihrem Leben sein zu lassen. Und das ist die Grundfrage. Ich habe das ja schon mal erzählt, dass viele Leute, gerade auch Atheisten oder die meinen, sie wären welche, die also die nicht an Gott glauben oder die Gottesflagge ausklammern, dass die also von der Bibel her gesehen gar nicht Gott erkennen können. Sondern Gott kann man nur dann erkennen, wenn man ihm auch gehorcht. Wenn man ihm treu ist, wenn man an ihn glaubt, wenn man ihm vertraut. Und diesen Glauben, den sucht Gott bei uns Menschen. Und das ist der große Hindernisgrund für die Menschen heute, dass sie nicht bereit sind zu sagen, es gibt den Schöpfer dieser Welt, der hat mich geschaffen, der hat einen Plan für mein Leben und es ist meine Aufgabe, ihm die Ehre zu geben und ihm zu gehorchen. Und da, wo wir das ihm entgegenbringen, da offenbart er sich uns auch. Und umgekehrt verschließt er sich auch, wenn wir uns dem einfach entziehen. Und trotz unserer Schwachheit, trotz unserer Fehler, unserer Schuld und Sünde, können wir gerade immer wieder zu Gott kommen und ihn einfach auch bitten und sagen, Herr, du bist der Herr meines Lebens. Du hast gesagt, du bist der Hirte, du führst deine Herde. Und darauf kommt es letzten Endes an. Der zweite Aspekt ist, der Herr ist mein Hirte. Und David nimmt uns damit hinein in seine ganz persönliche Gottesbeziehung, in dem Jahwe sein Hirte ist. Der Unterschied liegt darin, dass sonst Gott im Alten Testament eben als ein Gott ein Hirte der ganzen Nation bezeichnet wird. Aber hier bei Psalm 23, bei David, ist eben Gott der persönliche Hirte eines einzelnen Menschen. Sonst heißt es immer wieder die Nation, das Volk, wie zum Beispiel im Psalm 80, Vers 2, du Hirte Israels, der du Josef hütest wie Schafe. Oder Psalm 77, Vers 21, du führest dein Volk wie eine Herde. Aber David spricht, der Herr ist mein Hirte, durch meine persönliche Führung. Dass er sagt, wie zum Beispiel Paulus in Römer 12, Vers 2 sagt, das ist der Wille Gottes, dass ich den Willen Gottes erkenne und tue, das Gute, Gott Wohlgefällige und Vollkommene. Das Vollkommene ist das, was mit dem Ziel zu tun hat. Ist mein Leben zielorientiert, auf Gott hin, auf Jesus hin. Und, dass ich einfach weiß, meine persönliche Verbindung, wenn ich meine Schuld bekenne, dann vergibt er mir. 1. Johannes 1, Vers 9. Diese Verbindung eigentlich, wenn ich meine Schuld vor Gott bekenne, vergibt er mir meine Schuld. Und er führt mich, er leitet mich mit seinen Augen, Psalm 32, Vers 8. Er leitet mich durch sein Wort, damit ich einfach auch eben ihn erkenne und wer er ist. Der dritte Aspekt ist der Herr ist mein Hirte. Jetzt geht es um den Hirten selbst. Wir sprachen schon davon, dass ein Hirte nicht unbedingt das tut, was seine Herde möchte, sondern was das Beste für die Herde ist. Und da hat man ja eben als Individuum oft einfach nicht den Überblick. Ich bitte Gott auch um einfach eine Führung in bestimmten Dingen, um Hilfe, aber ich habe nicht so den Überblick, wie Gott eigentlich den Überblick hat. Und da darf ich ihm auch vertrauen, dass er mir hilft, eben nicht so, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und ich muss auch nach der Wertigkeit der Hilfe mal ein Stück fragen. In 5. Mose 2, Vers 7 heißt es über die Wüstenwanderung nach dem Auszug aus Ägypten, 40 Jahre ist der Herr dein Gott bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt. Denken wir nochmal gerade über die Wüstenwanderung nach. War da nicht irgendwas mit Murren? War das Volk nicht ständig bei Mose und sagte, das fehlt, das ist nicht da, Wasser fehlt, wie lang noch? Und irgendwann haben sie gesagt, Manna, es muss irgend so eine Soja-Verbindung gewesen sein, ich weiß auch nicht. Also es muss auf jeden Fall nicht so geschmeckt haben. Es kommt ja immer so ein bisschen drauf an. Jedenfalls hatten sie da auch gemurrt. Und wenn dann hier in 5. Mose heißt, an nichts hast du Mangel gehabt, müssen wir doch mal über die Wertigkeit sprechen. Trotz Entbehrung, Hitze, Durst, einseitiges Essen, spricht Gott davon, du hattest keinen Mangel, du warst versorgt. Und da muss ich mich manchmal auch wieder fragen, Herr, so vieles, was ich mir in meinem Leben so wünsche, an Vorstellungen, an Zielvorgaben, an das, was mir eigentlich Freude bereitet, und trotzdem sagst du, an nichts hast du Mangel gehabt. Oder wenn ich durch das finstere Tal gehe, so bist du doch bei mir. Das Leben mit Gott heißt nicht ständig auf den hohen Wellen des Lebens erfolgreich leben, sondern auch mit Gott durch die Täler zu gehen. Durch das Angefochtensein, durch Krankheit, durch Benachteiligung, vielleicht auch durch Mobberei oder sonst was. Es stellt sich hier die Frage nach der Sinnerfüllung. Wofür lebe ich eigentlich? Wenn Menschen ganz ehrlich sind, kommt ihnen diese Frage immer wieder entgegen. Was gibt meinem Leben eigentlich Sinn und Zweck? Was bestimmt mein Leben? Man, wir leben heute in einer sehr von der Information geprägten Welt. Wir können uns übers Internet alle Informationen holen, die wir gerade brauchen. Und die noch fehlt, die holen wir uns bei der NSA. Man kriegt alles mit. Ja? Und bin ich dadurch glücklicher? Manche verschwinden von der Haustür in der Garage schnell in ihr Auto, fahren dann zum Arbeitsplatz, vielleicht auch noch in die Tiefgarage im Aufzug und sitzen plötzlich im Büro. Es gibt natürlich noch andere Variationen. Aber der Kontakt zum Menschen, den wir einfach auf der Straße begegnen, nimmt unwahrscheinlich ab. Durch diese Blechkisten. Oder man fährt zusammen. Das ist natürlich auch eine gute Sache, wenn man dann ein bisschen Gemeinschaft hat, Fahrgemeinschaften. Aber die Frage ist doch eigentlich, was bestimmt eigentlich unser Leben? Was ist der Sinn unseres Lebens? Aufstehen, arbeiten, zu Bett gehen, unterbrochen von Mahlzeiten. Oder wie früher jemand sagte, für mich sind die 4 Fs das Wichtigste. 4 Fs. Feierabend, Filzpantoffeln, Fernsehen und Flaschenbier. Heute fällt das F weg, bei Filzpantoffeln heißt das Birkenstock. Aber so kann man das einfach sagen. Ist das das Ziel meines Lebens, dass das immer das Gleiche abläuft? Oder steht etwas Höheres dahinter? Wenn ich in meinem Leben zurückschaue, bei den Schulungen der Firmen wird oft ein Manager-Seminar gehalten und es ist für viele eine Offenbarung, wenn sie folgende Aufgabe zu lösen haben. Schreiben Sie bitte Ihren eigenen Nachruf. Dann kommen Manager ins Schwitzen. Da kommen wir ins Schwitzen. Stell dir vor, wir müssen jetzt mal schreiben, meinen Nachruf. Oder, ich sage es mal etwas glücklicher ausgedrückt, man wird 50 und ein Freund soll eine Laudatio halten und ich könnte ihm schon ein paar Vorgaben geben. Was könnte man denn da so schreiben? Was war mein Leben? Da muss ich mich immer wieder selbst fragen, wer bestimmt den Wert meines Lebens? Mein Tagesablauf? Meine Beziehung zu Menschen? Ein großer Gewerkschaftsführer hat mal gesagt, wenn ich es nochmal zu tun hätte und nochmal mit meinem Beruf anfangen könnte, ich würde mehr auf die Beziehung zum Menschen setzen als auf Termine und Sachfragen. Unser Wert wird dadurch bestimmt, dass wir einander Wertschätzung geben. Und Gott gibt uns Wertschätzung, indem er sagt, ich liebe dich. Und weil ich dich liebe, habe ich meinen Sohn für dich geopfert, damit du Gemeinschaft hast mit mir. Und deswegen bin ich vor Gott wertvoll. Er hat mich erwählt. Er hat mich erlöst und zu seinem Eigentum bestimmt, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und wenn wir am Sonntagmorgen zusammenkommen, um Gott zu loben, dann ist das eine Wertschätzung Gottes. Und gleichzeitig ist das ein Automatismus, dass er uns wertschätzt, weil er uns liebt, weil er einen Plan für unser Leben hat, weil er uns segnen will. Und so bedingt das einander. Und David hat das auch erkannt. Der Herr ist mein Hirte. Der, der zu seinen Verheißungen steht. Der, zu dem ich eine persönliche Beziehung habe. Der, der mich lieb hat. Und der mein Hirte ist. Der wirklich weiß, was meine wirklichen Bedürfnisse und mein wirklicher Mangel ist. Und wo er mir einfach auch Erfüllung und Freude schenken will. Nicht einfach nur Worte, sondern eine Gewissheit, ein Gefühl, aber auch eine Sicherheit und eben einen Sinn des Lebens, der eigentlich nur in Gott begründet ist. Wenn wir heute miteinander das Mahl des Herrn feiern, dann denken wir daran, was er für uns getan hat. dass er uns wertschätzt, dass er uns liebt, dass er seinen eigenen Sohn uns gegeben hat. Und dafür dürfen wir ihm danken. Amen.